So, hallo. Erstmal möchte ich den Lobpreisern danken, dass sie uns durch die Lieder so toll in diese Wahrheiten Gottes mit hineingenommen haben und so großartig die Grundlage für eigentlich das schon gelegt haben, was ich jetzt weitergeben möchte. Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen. Es ist so schön, dass ihr da seid. Es ist so schön, dass wir so zusammengehören. Wir sind auf dem gleichen Weg. Wir kämpfen die gleichen oder ähnliche Kämpfe. Und wir lieben alle den gleichen Herrn, unseren Herrn Jesus. Und das verbindet uns und das macht uns zu einer Familie. Und als solches freue ich mich, unter euch zu sein. Das ist richtig schön. Ja, ich möchte zu Anfang auch noch beten. Wunderbarer Herr Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist. Und danke, dass du dein Wort, Herr, überträgst in die Herzen. Und Herr, ich bitte dich, dass das Wort ein lebendiges Wort ist, dass es dazu hilft, deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Möglichkeiten, die du hast, uns zu zeigen und in unsere Herzen hineinzuschreiben. Ich bitte dich, Herr, dass all unsere Sorgen und unsere Ablenkungen jetzt ganz klein werden und dass wir unsere Augen auf dich richten können. Amen. So, zum Thema. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das jetzt weniger euch die christlichen Prinzipien lehrt, wie ihr im Alltag als Christ so besser zurechtkommt. Oder es ist auch kein Thema, das über eure Identität geht, was in meinen Augen auch sehr, sehr wichtig ist. Aber heute geht es um etwas ganz anderes. Es geht heute um die Größe Gottes. Es geht heute darum, wie ist Gott? Natürlich ist das ein riesengroßes Thema und auch wenn wir ein ganzes Jahr über das predigen würden, wären wir am Schluss immer noch am Anfang, stimmt's? Also so kann ich also von Anfang an sagen, dass das, was ich sagen werde, nur wie ein kleines Streiflicht ist über dieses Thema. Bitte stört euch nicht dran, dass ich die Brille immer wieder mal auf und abziehe, weil ich kann gut lesen mit der Brille, aber ich kann euch nicht so gut sehen mit der Brille. Ja, ja. Mein Thema heißt, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend und Gott ist allmächtig. Also drei mega, mega Punkte. Ja, fangen wir an mit dem ersten Punkt, Gott ist allgegenwärtig. Wenn ihr in der Früh aufwacht, noch in euren Betten liegt und die ersten Lichtstrahlen kommen in euer Zimmer, ihr seht eure Möbel, ihr seht das Bett, ihr seht Nachtkästchen, Lampen, was auch immer, dann wisst ihr doch, dass das, was ihr seht in eurem Zimmer, ganz real ist. Und in gleicher Weise ist auch Gottes Gegenwart real. Ihr könnt also aufwachen und sagen, hallo Gott, du bist also auch schon da, ich bin auch da. Lass uns doch mal miteinander plaudern. Ja, das ganz, dürft ihr ganz natürlich sehen. Im Psalm 139, Vers, ich glaube 5 ist es, ja 5, steht, von allen Seiten umgibst du mich, o Herr, und hältst stets deine Hand über mir. Das ist eine Tatsache, die ich wissenschaftlich nicht beweisen könnte. Die Wissenschaft hält sich sowieso vom Glauben raus, sondern das sind Glaubenstatsachen. Gott ist da. Tausende und Abertausende von Menschen, sogar Millionen von Christen haben das erlebt, dass Gott in ihrem Leben da ist. Und auch ihr habt es erlebt. Wer hat es erlebt? Yeah. Und auch ich habe es erlebt. Und das ist so schön, dass Gott da ist. Vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt und Kinder fragen so und kindlich gebliebene Erwachsene fragen das vielleicht auch manchmal. Wie kann es denn sein, dass Gott, also zum Beispiel hier in der Eiche ist, aber gleichzeitig ist er ja auch im ICF oder in irgendwelchen Gemeinden in Amerika oder in Asien oder in Afrika. Also ihr stellt die Frage nach der Allgegenwart Gottes. Wie kann das sein? Ja. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, um das ein bisschen am Beispiel zu erklären. Hier seht ihr eine Kanzel. Die Kanzel ist ein physikalischer Körper. Ja? Diese Kanzel hat verschiedene Eigenschaften. Zum Beispiel, ich kann so weiter weg sein von der Kanzel. Ich kann auch näher dran sein. Ich kann die Kanzel sehen. Ihr auch? Und ich kann sie anfassen. Die Kanzel ist lokal. Bedeutet, sie ist an einem Ort. Wenn sie also hier steht, steht sie nicht oben. Und wenn sie oben steht, steht sie nicht hier. Ja? Das sind Eigenschaften eines Körpers. Gott ist nicht, also als Jesus da war, war er in körperlicher Gestalt da, aber Gott im Himmel ist nicht Körper. Er ist Geist. Steht in Johannes 4, als Jesus mit der samaritanischen Frau redet, er sagt zu ihr im Laufe des Gespräches, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ihr kennt die Stelle vielleicht? Also, Gott ist Geist. Bedeutet, er ist anders wie ein Körper. Er ist nicht sichtbar, er ist nicht greifbar und er ist auch nicht lokal gebunden. Er kann überall sein, weil Gott Geist ist. War das irgendwie einleuchtend? Jetzt, wenn es hier stockdunkel wäre, dann würdet ihr diese Kanzel nicht sehen, weil diese Kanzel ist sichtbar, indem das Licht auf sie fällt und dieses Licht reflektiert wird. Gott ist aber Geist, kein Körper. Er reflektiert das Licht nicht, aber er ist Licht. In 1. Johannes 5, 1,5 steht, vielleicht kannst du das einblenden, Gott ist ein Geist, nee, das andere, 1. Johannes 1,5, bitte. Das meine ich nicht. Bist du soweit, Maxi? Okay, da haben wir es ja schon. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Also er reflektiert das Licht nicht, er ist Licht. Also er ist nicht nur überall da, sondern er ist auch Licht, er ist das Licht der Welt. Wenn Menschen auf dieser Erde Gott begegnet sind, dann sind sie ihm oft als einem Licht begegnet und dieses Licht war immer auch ein herrliches Licht. Also dieses Licht ist immer auch verbunden mit Herrlichkeit. Jetzt möchte ich euch etwas vorlesen aus 2. Mose. Wo haben wir es? 2. Mose 24. Sind wir schon? 15 bis 17. Okay, ich fange mal an. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Also ihr seht, die Gegenwart Gottes war für die Kinder Israel wie ein verzehrendes Feuer. Also unheimlich lebendig, bewegt, aber auch sehr schön und sehr herrlich. Und ihr habt auch gehört von der Einweihung der Stiftshütte, als sie eingeweiht wurde, da kam auch die Herrlichkeit Gottes über sie. Und es war herrlich und schön und lichtvoll. Und so zeigt sich Gott manchmal hier bei uns auf der Erde. Bevor ich diesen Punkt von der Allgegenwart Gottes verlasse, möchte ich noch ein kleines Rätsel mit euch lösen. Vorher trinke ich noch einen Schluck. Das mache ich extra, dass spannend wird. So. Das Rätsel, das ich euch sage, oder die Frage, die ich euch mitgebe, ist folgende. Ihr wisst, Gott ist immer und überall da. Die Allgegenwart Gottes. Wir singen das auch in Kinderliedern. Du bist immer und überall da, kennt ihr. Und das ist auch Tatsache und ist auch wahr. Und andererseits beten wir manchmal oder singen Lieder von Komm in unsere Mitte, o Herr, oder Komm, Heiliger Geist, zieh ein. Das klingt doch ein bisschen wie ein Widerspruch. Also er ist immer und überall da und jetzt sagen wir, komm. Er ist eh schon da. Warum singen wir das? Warum beten wir das? Die Lösung, die ich gefunden habe, kommt nicht von mir. Es ist nicht aus meiner Weisheit geboren, sondern das habe ich wohl gelesen. Und das kam mir auch ganz plausibel vor. Und zwar, es kommt darauf an, aus welcher Sicht man die Sache betrachtet. Aus Gottes Sicht ist es tatsächlich so, er ist immer und überall da. Aber aus der Sicht der Menschen gibt es manchmal Orte oder Zeiten, wo wir Gottes Gegenwart intensiver spüren, wo wir Gottes Gegenwart mehr erleben oder dichter erleben und wo wir vielleicht auch mehr Offenbarung haben. Und insofern ist beides wahr. Man kann das beten, ist nicht verkehrt. Gut, also hiermit komme ich dann zu dem zweiten Punkt. Gott ist allwissend. Da schlage ich wieder meinen ganz tollen Vers 139 auf und ich lese die Verse 1 bis 3. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. So, bis dahin würde ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt nötig, dass du allwissend bist, um über jemanden zu wissen, wann er sitzt, wann er aufsteht, wann er läuft, wann er liegt. Da braucht man nicht unbedingt allwissend zu sein. Jetzt kommt der Vers 4. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Das ist jetzt eine ganz andere Art von Wissen. Also, ihr wisst wahrscheinlich nicht, welches Wort ich als nächstes spreche. Aber Gott weiß es. Er kennt mein Herz, er hat mich gemacht. Er kennt mich durch und durch und er weiß es. Das ist eine göttliche Art von Wissen, die wir als Menschen nicht haben. Jetzt habe ich euch was mitgebracht. Das möchte ich euch... Moment, ich muss erst den Vers lesen. Da steht noch was ganz Spannendes und zwar... Ich mache weiter bei Psalm 139, Vers 15. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott? Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Jetzt kommt es so super. Ich erwache, ich bin noch immer bei dir. Das finde ich so toll, der Schluss. Ich möchte euch etwas erklären und versuche das mit einer kleinen Grafik. Also, als ich gemacht wurde, das war der Anfang meiner Existenz, dann kam ich auf die Erde. Seht ihr das alles? Okay, dann habe ich viele Tage gelebt, bin in Kindergarten, Schule, geheiratet, Kinder bekommen, bam, 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 bam. Und irgendwann mal werde ich sterben. So, das ist dann das Ende meines irdischen Daseins. Ist es nicht interessant, dass hier in der Bibel steht, im Psalm 139, dass schon am ersten Tag Gott schon mein ganzes Lebensbuch gelesen hat? Der hat den ganzen Film schon angeschaut, bevor er überhaupt zu Ende ist. Hä? Denken wir vielleicht, wie kann das sein, dass Gott schon das Ende weiß, bevor es ist? Dabei ist es ja so, dass ich in meinem Leben frei bin. Ich habe ja freie Entscheidungen. Ich bin ja nicht für jeden Schritt festgelegt. Also, wie kann das sein? Und meine Erklärung ist folgende. Ich bin in diesem Raumzeitgefüge. Aber Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Er kann schon im Voraus wissen, was morgen ist. Und trotzdem lebe ich innerhalb dieses Kreises frei. Finde ich voll cool, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit ist. Das ist für unseren Kopf ein bisschen schwer zu begreifen. Warum? Weil wir sind innerhalb von Raum und Zeit. Wir können nur in Raumzeitkonstellationen denken. Aber Gott kann außerhalb von Raum und Zeit sehen und denken. Und das können wir nicht verstehen. Und wenn wir es verstehen könnten, wäre er nicht Gott. Ja, er ist mehr. Jetzt kennt Gott ja nicht nur mein kleines individuelles Leben. Gott weiß alle Dinge. Gott kennt den Mikrokosmos. Das ist die Welt der kleinen Dinge. Das sind die Atome, die Moleküle. Er weiß, wie die heißen. Er weiß, woraus sie gemacht sind, wie sie chemisch reagieren, wie sie sich verbinden, welche Bahnen sie laufen, welche Eigenschaften sie haben. Also kann Gott alles so auf einmal sehen, den ganzen Mikrokosmos. Und er kennt auch den Makrokosmos, also die Welt der großen Dinge. Also was meine ich damit? Die Planeten, die Sterne, die Sonne. Er weiß jeden Planet, wie er heißt, aus was er ist, wie groß er ist, wie schwer er ist, worum sich welcher Planet dreht, in welchen Bahnen er geht. Er kennt die Größe des Universums, er kennt das Alter des Universums, sein Anfang und sein Ende. Er kennt den ganzen Makrokosmos. Wir müssten, kann ich sagen, Jahrtausende lang, weil so lange leben wir nicht, aber jahrzehntelang Bücher lesen, um einen kleinen Einblick zu haben über diese Dinge, und dann wissen wir immer nur noch ganz wenig, und Gott weiß das alles. Ja, und er kennt die ganze Menschheitsgeschichte vom Steinzeitalter, Bronzealter, Mittelalter, Neuzeit, Moderne, Postmoderne. Alles hat Gott. Auf einem Augenblick ist es vor ihm präsent und da. Also wir sind in den Händen eines wunderbar großen Gottes. Aber nicht bei jedem löst es die gleiche gute Reaktion aus. Es kann nämlich durchaus sein, dass die Tatsache, dass Gott alles weiß und überall da ist, dass es bei manchen von uns, gerade wenn wir Christen sind, ein eher ängstliches Gefühl auslöst, weil wir manchmal Dinge vor Gott verstecken wollen oder verbergen wollen. Ja, manchmal wissen wir einfach, dass Dinge, die wir tun oder die Haltung, die wir haben, vor Gott nicht okay sind. Ja, wir wissen, das würde ihm nicht gefallen. Das würde ihn vielleicht sogar beleidigen, verletzen. Und um diese Dinge willen, wollen wir uns manchmal vor ihm gerne verstecken. Wir würden es gerne. Aber es klappt nicht. Das haben schon Adam und Eva probiert und hat sie auch gefunden. Er findet auch dich. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Wenn es euch so geht, es gibt die Möglichkeit der Umkehr. Und Umkehr ist nicht was Schweres, was Hartes, was Unangenehmes. Umkehr ist eine super tolle Gelegenheit. Und solange wir auf dieser Erde leben, wir haben diese Gelegenheit, umzukehren von Dingen, die nicht gut sind und wo wir die negative Frucht davon selber essen müssen. Ich möchte jetzt meine Worte für ein paar Sekunden unterbrechen. Ich möchte eine Pause einlegen. Ihr könnt die Augen schließen oder auflassen, wie es euch besser geht, und einfach drüber nachdenken, gibt es eine Sache, wo ich weiß, dass ich umkehren sollte? Und wenn du diese Sache hast oder findest, dann leg dich fest, Herr, ich kann sie nicht versprechen, aber ich möchte wirklich einen Punkt setzen, ich möchte da rauskommen, ich möchte da umkehren. So, mach eine kleine Pause jetzt. Ja, wenn ihr was gefunden habt, ist gut. Wenn ihr es Gott gegeben habt, ist noch besser. Ihr wisst, ihr seid als Christen Überwinder. Ihr seid stark, ihr könnt rausgehen. Ihr seid nicht mehr Schuldner der Sünde, dass ihr die Sünde tun müsst, sondern ihr seid Schuldner der Gerechtigkeit. Steht im Römerbrief. Gut, eine zweite Möglichkeit, warum diese ganze Situation das oder diese Tatsache, dass Gott über alles und alles weiß, das kann uns auch dann ein eher ängstliches Gefühl geben, wenn wir ein sehr einseitiges Gottesbild haben, wenn wir Gott so sehen wie einen strengen Vater, der die Hand hochhebt und sagt, habe ich dir nicht immer gesagt und ich wusste doch, und der einfach unser Versagen sozusagen sucht. Ja? Oder wenn wir Gott sehen als einen strengen Richter, der nur darauf wartet, dass wir hinfallen, dass er uns eine Strafe geben kann, dass er uns eine drüber ziehen kann. Ja, Gottes Liebe ist schon manchmal streng, aber nicht so. Aber nicht so. Ich möchte erinnern an das Beispiel von Lukas 15. Das ist die Geschichte, da ist unter anderem die Geschichte vom verlorenen Sohn drin. Und der Vater in dieser Geschichte repräsentiert Gott. Und der verlorene Sohn, das sind wir, bevor wir gerettet wurden. Und wie kommt der Vater auf den verlorenen Sohn zu? Erstens, er guckt immer nach ihm aus. Und dann, als er ihn sieht, rennt er zu ihm. Er wartet nicht, bis er kommt. Er rennt zu ihm, weil er so froh ist, dass er kommt. Und er umarmt ihn und er küsst ihn, bringt das neue Kleid. Ihr wisst es alle. Er bringt den Ring, er schlachtet das Kalb, er feiert ein Fest. Und was er nicht macht, Vorhaltungen. Ich habe doch dir immer gesagt, es wird nichts. Und jetzt hast du es doch gemacht. Oder Bedingungen. Ja, wenn du bei mir nochmal andocken willst, dann musst du schon 20 Jahre kostenlos bei mir arbeiten und musst einen Vertrag unterschreiben, dass du sowas ja nie wieder machst. So ist Gott nicht. Er freut sich einfach. Du bist gekommen. Du bist gekommen. Ich freue mich über dich. Du bist wieder zu Hause. Amen. Halleluja. Dann gibt es noch eine dritte Reaktion und ich denke, das ist die häufigste Reaktion, die ich unter euch erwarten würde. Das ist die Reaktion, dass ihr euch freut und dass ihr getröstet seid durch die Tatsache, dass Gott immer und überall da ist. Denn dieser Gott ist ja kein böser Gott, er ist ein guter Gott. Er ist gut und gut und gut und gut. Und er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Und er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und was er tut, das tut er für dich, er kämpft für dich. Ja? Und dieser Gott ist für dich da. Wenn du Fragen hast, er hat Antworten. Wenn du schwach bist, er hat Stärke. Wenn du Zweifel hast, er kann dir sein Wort offenbaren. So, wenn du einsam bist, er ist da für dich. Dieser Gott ist ganz und gar für dich da. Gut, ich schreite weiter, die Zeit geht voran, ich muss mich ein bisschen beeilen. Der dritte Punkt, Gott ist allmächtig. So, da habe ich euch eine wunderschöne Bibelstelle aus Jesaja 40. Und zwar die Verse 12 bis, machen wir 16. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihm Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen sind wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. So, in diesem Text werden mehrere rhetorische Fragen erhoben, zum Beispiel, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht, mit wem beriet er sich und wer ist wie er? Und die Antwort darauf ist einfach niemand. Niemand ist wie Gott, keiner ist ihm gleich. Nur er allein ist Gott. Ja? So toll. Was uns so groß erscheint, ist klein vor ihm. Eure Probleme, die euch groß erscheinen, ist klein vor ihm. Er kommt damit durch. Er kann euch helfen. Und manchmal denken wir, Gott ist einfach wie ein Mensch, bloß viel, viel größer. Also er weiß Dinge, aber er weiß halt ein bisschen mehr. Er hat Kraft, aber er hat halt ein bisschen mehr. Aber es ist nicht so. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Weil Gott ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Jawohl. Und du brauchtest Eltern, um auf diese Erde zu kommen. Aber Gott existiert schon immer. Er existiert aus sich heraus. Er ist der Ewigseiende, der immer Dagewesene. Sein Name ist, und das ist auch seine Identität, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin für euch. Ja, für uns ist er da. Wow. Ja, und Gott ist auch der dreieinige Gott. Und ich versuche jetzt etwas darzustellen, was nur, ja, es ist ein Bild und es erfasst natürlich nicht die ganze Realität. Ich möchte jetzt über die Dreieinigkeit Gottes reden, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die Gottheit in drei Personen. Und die sind miteinander verbunden und die sind miteinander eins. Ist es nicht interessant, dass Gott in sich volle Genüge hat? Der Sohn liebt den Vater, der Vater den Geist und so geht es immer im Kreis rum. Und die freuen sich einander und die ehren sich einander und die haben irgendwie Spaß miteinander. Denen geht es richtig gut miteinander. Die haben volle Genüge in sich. Und trotzdem hat Gott die Menschen gemacht. Warum denn? Ja, die haben ja eigentlich alles. Einzig und allein aus dem Grund, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass er uns liebt. Weil er uns liebt. Er hat uns ihm ähnlich gemacht und er will Gemeinschaft mit uns haben. Wow, er braucht uns gar nicht. Er braucht auch nicht dein Geld, er braucht auch nicht deinen Dienst, er braucht auch sonst nichts irgendwie von dir. Er liebt dich und darum hat er dich gemacht. Das ist sein eigentlicher, absoluter Urgrund. Ja, was soll ich noch sagen? Gibt es etwas Schöneres, als diesem Gott zu gehören? Gibt es was Größeres, als ein Kind Gottes zu sein? Als ein Erbe seines Reichs zu sein? Ein berufener Heiliger? Gibt es irgendetwas auf der Welt, was uns mehr ehrt, als dass wir zu diesem Gott gehören? Dass er uns kennt, dass er uns liebt und dass er einfach für uns da ist, dass sich kümmert. Und ich möchte noch sagen, diese Tatsache, dass er so groß und so mächtig ist, das löst Ehrfurcht in mir aus, aber auch Dankbarkeit und auch Trost und Zuversicht. Weil wenn ich weiß, dass mein Leben in seiner mächtigen Hand ist, das ist ja auch nur ein Bild von seiner Macht in seiner Hand, dann muss ich mir keine Sorgen machen um mich und keine Sorgen um meine Familie und keine Sorgen über meine Zukunft und auch keine Sorgen, was die Gemeinde betrifft. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir sind in seiner mächtigen Hand. Das ist so großartig. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Wir sind in seiner Hand. Wir sind geborgen, wir sind sicher. Amen. Und möchte ich das Lobpreisteam bitten, nach oben zu kommen und uns in ein Lied zu führen.
Gottes Allmacht groß macht und ihn einfach erhebt als der allmächtige Gott.